herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Stefanie. Ja, also mein Gefühl passt zum Predigtthema. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und das Bild, wenn du das zeigen würdest, genau, zu unserem Einstieg in die Allianz Gebetswoche, lautet Einheit feiern. Und der dazu ausgewählte Predigttext, der steht im Epheserbrief. Und den lese ich einmal vor. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Tja, die Reaktionen auf den Predigttext kann ich verstehen. Kann ich wirklich verstehen. Denn das ist ja geballte Redeweise. Also, das ist ja typisch Paulus. Diese Aneinanderreihung von Substantiven, da muss man sehr, sehr ausgeschlafen sein. Und man muss auch ein kleines Faible dafür haben. Das hätte mich schon gereizt. Aber als ich das Thema gelesen habe, hat bei mir das Stichwort Feiern geklingelt. Vielleicht habe ich da auch schon Geschirr klappern hören. Gottesdienst und auch Einheit feiern. Und mit dem Klang im Ohr, da hatte ich schon ganz andere Bibeltexte im Kopf. Aber nicht den hier. Nicht den hier. Dass der was über die Einheit sagt, das ist ganz klar. So oft wie da dieser kleine Partikel vorkommt, ein, einer, einen. Also das, natürlich geht es da um eins, um die Einheit. Aber da kommt ein Wort eben nicht vor. Das Wort feiern. Und da möchte ich schon gerne mal mit den Leuten, die das alles so basteln, mal reden, wie die darauf kommen. Also entweder nehmen wir das Thema und feiern die Einheit, oder wir nehmen den Text und müssen da das Hirn anschmeißen und überlegen, was das denn so alles bedeuten soll. Ja. Und ich habe mich heute Morgen für das Feiern entschieden. Und da ist das schon eine besondere Sache, das Wort feiern. Wir reden auch davon, dass wir Gottesdienst feiern. Wenn jetzt aber jemand vorbeikommen würde und uns so sehen würde, der würde nicht sagen, ach, guck mal an, die sind schon wieder am Feiern. Das würde kein Mensch sagen. In der Bethanienkapelle bei uns auch nicht. Ne? Also wir sind da sehr ähnlich. Wir sind da schon völlig eins. Das würde keiner sein. Wir sitzen die meiste Zeit. Wir reden, wir singen, aber wir hören. Und ich halte jetzt eine Predigt. Also ihr hört keinen Vortrag, sondern ich halte euch etwas. Das ist auch eine ganz komische Redewendung, nicht? Man hält die Predigt, man kann sie nicht aufhalten, sie wird gehalten und es gibt keinen Weg dran vorbei.
Doch.
Und genauso, ja, doch, Kindergottesdienst, ne? Ach, eben mal, ja. Eltern-Kind-Traum, ja, wir sind ja evangelisch, ne? Menschenfreundlich, es gibt immer einen Weg dran vorbei. Ja, also feiern. Also das zeigt schon an, selbst wenn das Wort schön klingt, wir Christen, wir haben da irgendwie einen besonderen Bezug zu. Und nehmen wir mal die Redewendung, Gottesdienst feiern und auch Einheit feiern. Den Text, den ich dazu beleuchten möchte, den hast du schon gelesen und ich danke dir auch für deine spitze Bemerkung. Denn die fällt natürlich auf. Und in der theologischen Forschung ist man längst so weit zu fragen, ist das denn in der Apostelgeschichte, bei dem Wort Geschichte, wirklich eine historisch sachgemäße Erzählung? Ist das alles historisch genau verifiziert oder ist das was anderes? Und da muss man schon mal im Kopf haben, der Lukas ist kein Historiker. Also die historische Wissenschaft, so wie wir sie heute kennen und die Maßstäbe, die wir da anlegen, die gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Das, was er erzählt, ist geschichtlich. Aber er erzählt es nicht, um uns zu erzählen, was damals hundertprozentig passiert ist, sondern er erzählt es seinen Leuten, damit die ihr Gemeindeleben daran ausrichten. Also, da steckt sehr viel Ermahnung mit drin und Vorbild. Das heißt nicht, dass das immer auch schon so war. Von daher hast du ganz genau gespürt, ja, diese vollkommene Urgemeinde, genau, das ist dieses Vorbildhafte und das soll uns reizen. Aber das soll uns nicht frustrieren, denn auch die Urgemeinde war nicht vollkommen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich in dem Laden tatsächlich gelebt haben möchte. Also, aber hören wir noch mal genau hin. Einheit feiern. Wie sah das bei denen aus? Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und pflegten ihre Gemeinschaft. Gemeinschaftspflege. Das finde ich gut. Und welches Ziel hat die Gemeinschaftspflege? Wozu macht man das? Ja, um die Gemeinschaft zu erhalten. Um die Einheit auch zu pflegen. Und womit haben sie das gemacht? Sie brechen das Brot und beten. Das finde ich interessant. Auch die Reihenfolge. Erst Brot, dann beten. Also nicht vorm Essen beten, sondern erst Brot, dann beten. Und dieses Essen fehlt im Epheser-Text vollständig. Finde ich auch interessant. Hier gehört zum Feiern auf jeden Fall das Essen dazu. Und dann ist davon die Rede, dass alle Glaubenden zusammenhalten. Das ist gesunde Gemeinschaft. Aber wer schaut denn auch bei den Jerusalemern in alle Herzen rein? Die halten alle zusammen, kamen alle immer zusammen. Haben die immer nachgezählt, wenn es geregnet hat, ob sie wohlzählig sind? Kein Mensch. Ja. Eine ideale Gemeinschaft, ja. Anziehend. Ermutigend. Ermutigend. Zusammenhalten nicht nur mit Worten, sondern auch ganz praktisch. Und in dem Text wird das sehr deutlich beschrieben, dass das auch finanziell geschieht. Gut, so wie die das damals machen wollten. Das muss man nicht haarklein nachmachen. Klammer auf, das hat auch nicht lange gehalten. Denn wenn man das so macht, ist irgendwann Schicht im Schacht. Ne? Und so war das dann auch. Und deswegen bekamen die ja auch in der Kirchengeschichte dann den Ehrentitel die Armen. Weil die echt arm waren. Klammer zu. Also gut. Abschließend wird bemerkt, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. Täglich. Also ganz ehrlich, selbst für einen Pastor ist das nicht nur Anziehen. Und dann auch noch in den Häusern, also nicht nur in den, ich sag mal, kirchlichen Gebäuden sich täglich treffen. Ich habe das in meiner ersten Gemeindestelle in Netphen erlebt, da haben wir als Jugendpastor mit den katholischen Nachbarchristen, wie haben die das genannt, Morgen, es war vor der Arbeit und vor der Schule sich treffen zum Gebet, gerade in der Passionszeit. Da haben wir dann mitgemacht. Täglich. 7 Tage. Und danach hatten alle den Bedarf von täglichen Treffen. Wirklich, das reichte. Nächstes Jahr wieder. Klasse. Aber das reicht. Das reicht. So, jetzt hier aber auch noch die täglichen Treffen zu Hause. Ja, tägliche Hauskreise. Täglich. Also nicht die Frage, treffen wir uns wöchentlich oder zweiwöchentlich oder auch mal geschmeidig monatlich. Nein, täglich. Also spätestens da hört das Feiern bei mir auch irgendwie so ein bisschen auf. Aber vielleicht kann ich ja lernen, das schön zu finden, so in der Theorie, wenn ich genau weiß, was die da gemacht haben. Und da heißt es dann auch wieder, sie hielten die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Und da wird es dann wörtlich gesagt und da klingt es dann so richtig, das Feiern. Sie hielten die Feier des Brotbrechens. Fantastischer Klang. Und diese Beschreibung in der Apostelgeschichte, die scheint dann tatsächlich sowas wie sprichwörtlichen Charakter zu bekommen. Diese Redewendung, die zieht sich dann so durch. Vor allen Dingen in der Apostelgeschichte. Es klingt fein. Feier des Brotbrechens. Und ich frage einfach mal, was meint ihr, was die da gemacht haben? Was bedeutet Brotbrechen? Das dürft ihr jetzt sagen. Ihr seid in eurem Gottesdienst. Ich bin der Gast. Ich bin der Gast. Ich muss mich höflich zurückhalten. Ihr dürft sein wie immer.
Fressen und saufen. Bitte? Fressen und saufen.
Ja, essen und trinken ist die höfliche Version. Ja, das Stichwort Abendmahl. Noch andere Assoziationen. Brotbrechen.
Teilen.
Bitte?
Teilen.
Teilen, genau. Teilen. Also, denn das Brotbrechen, nicht nur schneiden, anschneiden, sondern brechen. Aber diese Assoziationen beide sind wirklich richtig, auch in deinem Originalton. Denn die Formulierung wird bis heute in manchen Kirchen ja auch als Synonym für das Abendmahl genommen. Brotbrechen, ist richtig. Also zum Brotbrechen auch damals in der Apostelgeschichte gehörte, so wie wir das nach der Forschung heute wissen, auf jeden Fall auch die Abendmahlfeier. Ich sag mal, unser Sakrament, auch Eucharistie genannt, im anderen Flügel. Aber dazu gehörte auch das gemeinsame Essen und Trinken. Und wenn man das richtig fröhlich macht, dann teilt man ja nicht nur Brot und Wein und Wasser, sondern alles, was man so zum Essen mitbringt. Oliven, Käse, Dörrobst und Gegrilltes. Ja, und dann wird auch mal ein bisschen mehr getrunken und dann wird auch sehr kräftig gefeiert. Wird auch mal schon ausgelassen gefeiert und dann gibt es immer einen, der sagt, so jetzt geht es aber so ein bisschen, also jetzt schlagt ihr aber ein bisschen über die Stränge, ne? Und jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen wieder seriöser feiern. Und in die Richtung geht auch der Apostel Paulus, der als erster im Neuen Testament über die Feier der Einheit der Christengemeinde in Korinth, was ins Stammbuch schreibt, was wir bis heute lesen können, im Korintherbrief. Da sagt er nämlich, dass diese Agape-Feier, die wurde so in Korinth genannt, dass die nämlich nicht nur eine schöne Einheitsfeier war, sondern dass die so gefeiert wurde, dass die Einheit eben nicht gefeiert wurde, sondern zerstört wurde. Die haben also nicht fröhlich miteinander gefeiert, sondern gegeneinander. Das kann man. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel ein Buffet ansetzt und die anderen mit seinem Buffet, was man mitbringt, ausstechen will. Also dann besonders leckere Sachen, nur und wenig, finde ich. Also gut und wenig, gut und wenig. Und dann natürlich als erstes auch dann da sein, damit man selber auch das kriegt. Und die, die länger arbeiten müssen, die nicht mehr Zeit hatten, was vorzubereiten, die waren dann eben an der Tanke, ne, und haben dann nur eine Tüte Chips mitgebracht und eine Flasche Cola und sind damit zum Feiern gekommen. Und das hat kein Mensch angerührt. Peinlich. Gut gemeint. Eben nach der Arbeit. Um nicht mit leeren Händen zu kommen. Ne? Dann haben wir eben was gekauft. War ja nichts anderes mehr auf. Ja, die Gemeinschaft ist im Eimer. Ne? So kannst du keine Einheit feiern. Und deswegen hat sich das im Laufe der Kirchengeschichte nicht gehalten, dass man miteinander das Sakrament und dann auch die Gemeinschaft so fröhlich feiert, wie wir das in der Apostelgeschichte mit dem Stichwort Brot brechen gelesen und gehört haben. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, denn ich habe mich ein bisschen gelöst von meinem Konzept. Das war ja alles wunderbar. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau. Bei den Abendmahlfeiern, da wurde dann, man merkt dann noch so ein bisschen den Einfluss des Brotbrechens der Mahlzeiten, das war nicht immer so klar, was man da nimmt. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht von einer westfälischen Abendmahlfeier. Das ist das zweite Bild. Aus dem 16. Jahrhundert, ist schon eine evangelische Kirche mit evangelischem Fenster. Der Künstler hat die Mahlzeit nach Westfalen verlegt. Anstelle von ungesäuertem Brot und Wein gibt es die Spezialitäten der Soester Heimat. Das ist ein Kirchenfenster in Soest. Auf dem Tisch steht links ein Schweinskopf.
Ist so eine Spezialität, ne?
Rechts ein Schinken. Der sechste Apostel von links hat einen Bierkrug mit Deckel in der Hand. Am rechten Bildrand trinkt gerade ein Apostel aus einem Bierkrug. Und neben dem Schinken stehen auch Schnapsgläser. Unter dem Tisch steht ein Korb mit westfälischem Brot. Da ist das Sakrament und die Mahlzeit, Brotbrechen, nicht nur in einem Wort, sondern in eine Mahlzeit hineingepackt. Also die haben nicht mit dem Schweinskopf das Abendmahl gefeiert. Also das dürfen wir so nicht falsch verstehen. Die haben schon richtig Abendmahl gefeiert. Aber der Gedanke, dass man eben auch, wenn man die Einheit feiert, auch ein bisschen richtig feiern möchte, da muss man halt auch ein Bier trinken. Ne? In Westfalen, Soest, im Bergischen nicht, vielleicht. Also, versteht ihr, es geht um die Einheit, die gefeiert wird. Und das ist nicht nur sakramental durch das gemeinsame Abendmahl, sondern auch durch die gemeinsame Mahlzeit. Und weil das von Profis, die sich auch in der Kirchengeschichte auskennen, ist das ganz klar, wenn man so feiert, auch dann ausgelassen, da gibt es nachher Theater. Und die Schwierigkeiten, wer zu viel isst und trinkt, und das müssen wir doch alles ein bisschen organisieren und seriöser machen, und schwuppsdiwupps landen alle Kirchen bei dem einen Sakrament, egal wie sie es nennen. Und da gibt man nur noch symbolische Nahrungsmittel. Keiner isst richtig, keiner trinkt richtig, sondern es geht um was anderes. Das Essen und Trinken ist etwas Spirituelles. Es verbindet uns mit dem einen Grund, dem Gekreuzigten und dem Auferwecken. Und das ist alles richtig und kostbar. Und so gehört es sich auch, je nach der eigenen Kirchentradition, dieses Sakrament zu feiern. Aber am Anfang war das Feiern doch auch noch was Echtes mit Essen und Trinken. Und dazu möchte ich gerne ein Zitat vorlesen von von dem Neutestamentler Anselm Schubert. Das Buch habe ich zu Weihnachten gekriegt. Der hat über dieses Brotbrechen geforscht und er hat diesen sehr, sehr langen Satz geschrieben. Die christlichen Gemeinden der Anfangszeit waren nichts anderes als religiöse Vereine, wie es sie im Römischen Reich massenhaft gab. Das religiöse Zentrum dieser Vereine waren die Mahlgemeinschaften ihrer Mitglieder. Ziel dieser Symposien war die Stiftung von sozialer und religiöser Einheit durch gemeinsames Essen und Trinken, durch Gebet, Gesang und Gespräche. Das ist das Ergebnis seiner Forschung. Und das möchte ich aufnehmen. Einheit feiern. Nichts ist selbstverständlicher gewesen in der Antike und bis heute. Und ich möchte das Wort feiern nicht aufgeben.
Gut, dass du das Westfalen...
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mitarbeiter, die mitdenken, ich fühle mich zu Hause. Sehr, sehr schön. Das liegt also auf der Hand. Die Christengemeinden haben von Anfang an und zu allen Zeiten immer auch gemeinsam gegessen, um dadurch Gemeinschaft zu pflegen und Einheit zu stärken. Essen, Trinken hält nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern auch die Gemeinschaft. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich gehört zu dem natürlichen Essen auch diese spirituelle Gemeinschaft im Sakrament. Und natürlich ist das eine zutiefst stärkende Erfahrung, wenn wir als Einzelgemeinden diese Einheit feiern und zelebrieren, uns schenken lassen und deswegen auch immer wieder suchen können, als einzelne Gemeinden und auch gemeinsam. Deswegen feiern wir ja seit einigen Jahren am Buß- und Bettag das Abendmahl zusammen. Und wir feiern das, weil wir schon Einheit leben in Christus. Obwohl wir theologisch und in vielen anderen Ansichten kultureller Art sehr, sehr vielschichtig und auch sehr unterschiedlich und vielleicht sogar widersprüchlich sind. Und trotzdem können wir diese Einheit im gemeinsamen Abendmahl feiern. Natürlich hat der Apostel Paulus mit seinem Epheser-Text auch recht. Man muss die Einheit auch bedenken und theologisch bearbeiten. Man muss darüber in Sitzungen auch viel Zeit ins Land gehen lassen. Was tun wir ja auch in Solingen, in der ACK, in der Evangelischen Allianz. Das ist auch alles richtig. Aber die Einheit muss auch gefeiert werden. Im Abendmahl, in den gemeinsamen Mahlzeiten und dann auch wieder im gemeinsamen Gebet. Und deswegen bin ich trotz allem auch ein Fan der Evangelischen Allianz Gebetswoche. Das gemeinsame Gebet ist nicht nur eine komische, fromme Tradition, sondern es ist Ausdruck und Erfahrung unserer Einheit. Ob das besonders feierlich ist oder nicht feierlich, das ist dann wirklich Geschmackssache. Aber das Wichtige ist, dass zu diesen unterschiedlichen Elementen von Mahlzeit, Sakrament und Beten und Gespräch, dass diese unterschiedlichen Elemente tatsächlich gepflegt werden über das Jahr in unseren einzelnen Gemeinden und Kirchen und auch, soweit das geht, gemeinsam. Und da muss ich sagen, dieser Text aus der Apostelgeschichte, der hat mich da sehr ermutigt. Ich glaube, dass wir das brauchen, gemeinsame Mahlzeiten, Einladungen, auch in den Häusern, aber auch das fröhliche Abenteuer als Gemeinde zusammen zu essen. Und da kann man ja froh sein, wenn nicht alle kommen, denn alle würden gar nicht reinpassen und Essen kriegen. Also gut, dass das dann auch erstmal erstmal nur ein paar sind, aber man kann das ja in allen Kreisen irgendwie ein wenig pflegen. Und ich sagte euch auch nichts Neues. Aber dass wir das tun, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und deswegen sollten wir das bei den unterschiedlichsten Programmplanungen in allen Kreisen im Kopf behalten. Vergessen wir nicht, die Einheit zu feiern. Denn die nächste Krise, die zieht schon auf am Horizont. Die nächste Krise kommt garantiert. Das nächste Missverständnis, der nächste Zoff, der nächste Ärger, Krisengespräche, Seelsorge, tralala, oh, bis hier. Das kommt alles garantiert, jedes Jahr. Deshalb parallel dazu nicht vergessen, Einheit zu feiern.